Henk, was hältst du davon, wenn wir mal ein bisschen Werbung machen für unseren fantastischen Podcast Was mit Rock und Vinyl?
Ja, aber was willst du denn da sagen?
Na, dass wir ein überragend guter Musikpodcast sind. Wir reden wöchentlich über die wunderbare Welt der Rockmusik, querbeet durch die Jahrzehnte und Musikgenres. Also was meinst du, machen wir einen Spot?
Ja, aber wozu? Wir sind doch so gut. Wir brauchen doch keine Werbung. Was mit Rock und Vinyl?
Überall da, wo gute Podcasts zu Hause sind.
Das Jazzgespräch.
Ja, die Aufnahme läuft und wir sind mitten im neuen Jazzgespräch. Guten Abend, liebe Leute, und herzlich willkommen, lieber Dieter.
Servus Stefan, servus liebe Leute.
Dieter, give me the night.
Oh Gott. Give me the night. Es ist die Frage, wem da draußen das jetzt was sagen könnte. Aber denen, denen es nichts sagt, vielleicht lösen wir das Rätsel gleich auf. Es geht heute um unseren wirklich sehr geschätzten, uns ist gleich Dieter Pitschmann, von mir sehr geschätzten George Benson.
Genau, George Benson. Ich habe mich breitschlagen lassen, über George Benson eine Sendung zu machen. Haben wir zuerst gedacht, das ist keine gute Idee. Ich muss gestehen, manches, was ich gehört habe, hat mich versöhnt mit dem Mr. George Benson. Ich habe gerade nachgeschaut, der Kerl lebt noch. Er ist mittlerweile 80, glaube ich. Und ob er noch auftritt, weiß ich nicht. Ich glaube eher nicht. Aber ja, er hat eine umfangreiche Diskografie hinterlassen, über die wir heute sprechen werden.
Bevor wir das tun, möchte ich noch zum Thema, er ist mittlerweile 80, vielleicht hinzufügen. Inzwischen wird das, was ich jetzt sagen werde, wohl nicht mehr stimmen. Aber ich sage mal, seit Beginn der 90er Jahre, ist der George immer schöner geworden und schöner. Ich glaube, er war der einzige oder zumindest das erste Jazzmusiker, der sich Gesichtsoperationen unterzogen hat, vielleicht parallel mit dem Michael Jackson.
Deswegen schaut er so komisch aus.
Ja, schaut immer, es hat eine Zeit gegeben, da hat er dann plötzlich immer jünger und jünger und jünger ausgeschaut, bis er dann angefangen hat, grotesk auszuschauen. Aber weil er schaut einfach auf seinen ersten Platten noch viel, viel mehr wirklich wie ein Afrikaner aus oder ein American. Und er hat dann immer mehr Ähnlichkeiten mit Michael Jackson gekriegt ab den 90er Jahren.
Das würde ich nicht sagen, aber ich dachte, er hat irgendwelche asiatischen Vorfahren da reingemischt, weil seine Augen so ein bisschen asiatisch anmuten.
Ja, die hätte er dann im Nachhinein hineinmischen müssen.
Aber hell ist er nicht geworden, also so wie der Michael Jackson.
Nein, das nicht. Nein. Und das wäre auch unfair zu sagen, dass seine Musik dann weniger spannend geworden wäre. Wobei am Ende des Tages ist es, ab der Zeit, wo er angefangen hat, sich mit Schönheitsoperationen zu beschäftigen, gibt es dann vielleicht eine Platte, auf die ich noch kommen würde. Und alles andere hat sich abgespielt in der Zeit, wo er auch optisch noch sehr stark bei sich war.
Gut, jetzt sagen wir mal, wer ist der George Benson? George Benson ist US-Amerikaner, das haben wir, glaube ich, schon mitbekommen. Hat sein 80. Lebensjahr erreicht, ist ein Jazz- und Fusion-Gitarrist, so könnte man es nennen. Hat halt immer Jazz und Fusion gemacht, vor allem in seinem späteren Leben. Er ist auch Sänger, in gewisser Weise. Du schaust so.
In gewisser Weise ist gut. Er ist in sehr starker Weise Sänger. Es hat sich, ich sage mal, bereits in den 70er Jahren herausgestellt, dass er eine wunderschöne, solige Stimme hat. Und das ist dann aber auch schon der Punkt, wo man quasi in diese, wie soll ich sagen, in das George-Benson-Dilemma hineinkommt, das dich vielleicht auch ein bisschen ergriffen hat. Nämlich, um es auf den Punkt zu bringen, der George Benson ist vielleicht Anfang seiner Karriere der vielversprechendste Jazz-Gitarrist überhaupt gewesen. wenn man so als Grundlage vielleicht den Wes Montgomery nimmt, es gibt ja unterschiedliche Schulen bei den Jazzgitarristen, aber wenn man die Wes Montgomery Schule nimmt, dann ist er wahrscheinlich überhaupt der vielversprechendste Jazzgitarrist ever gewesen. Und er hat auch eine Art, seine Solo aufzubauen, die eine natürliche Logik haben, die sowas von grandios ist. Und er ist für mich auf jeden Fall der Jazzgitarrist, der die wunderschönsten Melodien auch dann spielt, wenn er wirklich sehr, sehr hart beboppelt und dann sozusagen quasi teilweise ins Modale abgleitet. Also er hat was Einzigartiges, was ihm nie jemand streitig machen konnte, auch in seinen späteren Phasen. Und das Dilemma ist aber, dass er eine wunderschöne Stimme hat und einen absoluten Drall in das Solige, fast schon Disco-artige, und hat dort auch großartige Sachen.
Naja, gemacht, das muss ja nicht per se schlecht sein.
Der
Soul und Disco.
Definitiv. Aber das ist
aber
dann
bleiben
halt immer
wir vielleicht noch bei der Jazzgitarre, weil du bist ja der Gitarrenspieler von uns beiden. Ich habe da jetzt kurz nachgelesen, seine benutzten Gitarren und so weiter, das sagt mir gar nichts. Vielleicht kannst du dazu was sagen, vielleicht auch nicht. Aber vom Klang her, wie würdest denn du ihn charakterisieren? Also du weißt ja, ich habe ja mit Jazzgitarre immer ein bisschen das Problem gehabt, dass ich den Klang nicht so mochte, weil ich nie verstanden habe, warum ist eine Rockgitarre klingt so viel anders als eine Jazzgitarre. Das ist oft so verwaschen und so dumpf. Also Wes Montgomery hast du erwähnt, ja. Mhm. Dann gibt es aber auch Jazzgitarristen wie den John McLaughlin, die klingen komplett anders. Dann gibt es den beiderseits geschätzten Pat Martino, der klingt einmal so wie diese typische, ein bisschen langweilige Jazzgitarre, auf anderen Alben dann wieder komplett interessant. Das geht dann wieder in die John McLaughlin-Richtung. Wie würdest du da den George Benson da einsortieren in dieses, oder geht das überhaupt gar nicht?
Naja, du hast jetzt gerade ein bisschen Kraut und Rüben, alles berechtigt und nachvollziehbar, was du sagst, aber du hast ein bisschen Kraut und Rüben gemischt. Gehen wir nochmal zum John McLaughlin. Der John McLaughlin, oder der Pat Martino, entschuldige, der Pat Martino, sagtest du, klingt manchmal sozusagen, wie sagtest du, so ein bisschen langweilig.
So ohne Höhen und
dumpf,
Tiefen.
Das ist ja, so dumpf. Ja. Also, da, wenn er dumpf klingt für dich sozusagen, dann spielt er die klassische halbakustische Jazzgitarre, die wirklich sehr, sehr mittig und tiefenbetont ist, wo die Höhen abgeschnitten werden. Das ist so der klassische Sound. Und das ist übrigens auch der George Benson Sound. Und dann, wenn der Pat Martino, ich würde sagen, für dich interessant klingt, dann klingt er rockig. Dann hat er eher seine Gitarre so abgestimmt, dass sie einfach eben rockig klingt, fusionartig klingt. Das ist Desperado, fällt mir da ein, zum Beispiel, oder diverseste andere Sachen. Der George Benson spielt eigentlich konsequent von Beginn an in diesem Sinne diese typische halbakustische, eher auf dumpf ausgelegte Jazzgitarre. Ich glaube, es ist in seinem Fall eine Ibanez. Die haben dann auch Signature-Modelle für ihn gemacht bis heute.
Das ist eine japanische Marke, oder?
Ibanez, ich glaube, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube, dass der Carlos Santana ist der Nächste, der Signature-Modelle von Ibanez hat. Ibanez ist so typisch, die eigentlich eine Marke, die ein bisschen so die Klassiker, ich würde sagen, im weitesten Sinne die klassischen Jazz-Gitarren von Gibson oder die Jazz-Rock'n'Roll-Gitarren von Gretsch ein bisschen so als Vorbild sich nimmt. Und mir ist sie immer, wie soll ich sagen, fast zu beliebig gewesen. Aber George Benson hat es geschafft, einen ganz, ganz einzigartigen und eigenständigen Sound auf dieser, nämlich über die Jahrzehnte, auf seiner Ibanez Signature Jazz Gitarre zu kreieren, der eigentlich immer raushörbar ist. Und ich frage mich manchmal, ob das nicht so auch genauso wäre, wenn er auf jeder anderen beliebigen halbakustischen, auf Jazz sozusagen ausgelegten Gitarre gespielt hätte. Weil er eine ganz, ganz eigene Art hat, seine Läufe anzulegen. Also wie er mit einer Leichtigkeit und Eleganz über die Saiten gleitet und dann seine Jazzläufe macht, das macht ihm keiner nach und das ist auch unüberhörbar im wahrsten Sinn des Wortes. Und ich finde es natürlich sehr aufregend. Also dir geht es da scheinbar ein bisschen anders. Also,
ja, ich habe das beim George Benson gar nicht so den Eindruck gehabt, ja, dass das so in diese dumpfjazzige Richtung geht.
Tut es auch nicht, obwohl er genau seine eigentlich konsequent über seine gesamte Karriere eigentlich genau diese Art des Jazz-Gitarrenspielens einnimmt und auch so eine Art von Gitarre spielt. Und er schafft es aber trotzdem, wie du jetzt eben offensichtlich auch bemerkt hast, eigentlich sehr, sehr schön zu klingen. Er klingt, er ist glockenartig mit dieser Art des Gitarrenstils. Und was ihn noch auszeichnet, Stichwort Singen, er singt ja nicht immer zu seiner Gitarre, sondern er skettet eben sehr, sehr oft zu seiner Gitarre, das heißt zu seinen Soli. Und auch das sei jetzt gleich einmal festgelegt, ein für alle Mal. Was ich an ihm so irrsinnig spannend finde, ist, dass er in seinen frühen Platten, zu denen wir sicher jetzt gleich kommen werden, finde ich, in seinem Ideenreichtum, wann er dann Jazzläufe spielt, deutlich weniger kreativ ist, obwohl immer noch sehr kreativ, aber seine großen Leistungen, wenn man sich seine ganzen Jazz-Soli anhört, hat er eigentlich auf späteren Alben auf den Fusion oder sogar Jazz-Rock oder sogar Disco-Platten gebracht. Wenn man sich dann da durchwühlt, durch seine sehr einschmeichelnden Melodien und die Obratko-Geigen Gedudelei, die zwar sehr schön gemacht ist, aber die man halt aushalten muss, aber wenn man sich da durchkämpft, dann erlebt man Jazzläufe auf der Gitarre, die wirklich göttlich sind. Dazu kommen wir später sicher auch noch.
Ja, bevor es das du heute wieder machst, komme ich dir zuvor und nenne den Miles Davis, weil ich jetzt gerade gelernt habe, dass der George Benson auch auf einem Miles Davis Album mitgespielt hat, nämlich Miles in the Sky. Das war mir nicht bewusst.
Ja, auf der Nummer Paraphernalia, wobei gleich, um das vollständig zu machen, er hat dann auch noch auf ein oder zwei weiteren Aufnahmen mitgewirkt. Das waren dann diese Sampler, die später von Columbia rausgebracht wurden, in der Zeit, wo der Miles Davis wieder mal aus gesundheitlichen Gründen ausgesetzt hat. Also eine Nummer ist, glaube ich, Sanctuary und dann gibt es noch eine zweite Nummer, wo er auch mitgespielt hat, der George Benson. Aber bekannt wurde er eigentlich und bekannt ist diese eine, wo du richtig sagst, Miles in the Sky, wo er auf der längsten Nummer mitspielt. Und ich mag die Platte sehr gerne. Ich mag die Nummer extrem gerne. Was mir am wenigsten an der Nummer gefällt, obwohl ich, wie jetzt schon rausgekommen ist, den George Benson sehr liebe, das ist sein musikalischer Beitrag dazu. Ich würde behaupten, dass man merkt, dass er sich da in diesem Kontext einfach unwohl gefühlt hat. Er hat sich angepfiffen von der Größe des Miles Davis offensichtlich und hat diese Chance, wie soll ich sagen, sehr, sehr brav genutzt. Er spielt einfach sehr, sehr zurückgenommene modale Läufe, auch sehr kurz. Und da hat man fast das Gefühl, der Miles Davis erlöst ihn dann, spürt das Thema wieder an und die anderen kommen zum Zug in dieser fantastischen Nummer. Lustigerweise sagt man aber, dass der George Benson dem Miles Davis dann erst so richtig die Lust gemacht hat, die Gitarre einzusetzen. Und er hat sich ja dann wenig später mit dem John McLaughlin zusammengefunden und der Rest ist Jazzgeschichte.
Ja, also die Miles in the Sky muss ich mal reinhören, das ist mir jetzt nicht in Erinnerung. Aber kommen wir vielleicht zu seinen Solowerken. Ne? Also ein gewisser Greed Taylor hat ihm die Chance gegeben, eigene Platten aufzunehmen. Am CTI-Label. CTI haben wir ja schon öfter gehabt. Wir haben es wahrscheinlich jetzt noch nicht so bewusst erwähnt. Aber CTI ist ein Label, das vor allem Anfang der 70er Jahre sich große Lorbeeren verdient hat mit Jazz, Fusion und funkigen Alben. Ich denke da nur an Freddie Hubbard. Ja, und der George Benson hat zumindest in seinen Anfangsjahren auch auf CTI veröffentlicht. Ich habe ja meine Lektion also gelernt und bin durchgegangen, alle diese Platten, die du mir empfohlen hast, anzuhören. Ich muss sagen, bei den ersten Alben, also vor allem in den Ende der 60er Jahre, da habe ich am besten gefunden die Covers, aber weniger die Musik. Ja, es hat sich dann geändert, aber so bei so Giblet Gravy 1968, The Shape of Things to Come, The Other Side of Abbey Road, das war jetzt nicht wirklich meins, aber du wirst dazu uns was sagen.
Ja, also erstens einmal gebe ich dir insofern recht, dass ich, da sind sich auch All Music und unser geschätzter Penguin Guide sehr einig, dass sozusagen quasi seine Bebop-Zeit die am höchsten zu bewertende ist. Also bei All Music, die sind sich dann eh nicht mehr ganz so einig und vergeben auch später mehrere Sterne. Aber ganz ehrlich, die von dir genannte Zeit, also eigentlich bis zumindest 1969, das ist so klassischer Bebop, teilweise modal, aber das ist genau das, interessanterweise, wo man sagen würde, das wäre das perfekte Surrounding gewesen für einen George Benson zu beweisen, was er kann, weil er konnte sicher das, was er dann später gezeigt hat, auf seinen, ich sag mal, Disco-Platten, um es jetzt wirklich gleich mal sozusagen ein bisschen extremer zu formulieren, das hat er damals zumindest im Ansatz auch schon können. Und im Grunde ist das alles brav und fad. Und es sind seine Seitenmusiker, wo es da keine wirklich großartigen Leistungen gegeben hat, fast immer spannender als er in diesen ganzen Platten. Shape of Things to Come würde ich dir nicht ganz recht geben. Die ist schon, finde ich, sehr spannend. Auch von den Themen, die da
gebracht haben. Darf ich kurz was sagen dazu? Gerne. Meine Anmerkungen dazu, ja. Also Giblet Gravy, die erste, da habe ich mir dazu geschrieben, es ist für mich seicht und das klingt fast kitschig, das Cover war toll. Ja. The Shape of Things to Come durchwachsen, ja, das heißt, es waren ein paar Nummern drauf, die das wert sind, gehört zu werden, andere nicht. Ich habe da zum Beispiel rausgefischt, Don't Let Me Lose This Dream, weil das ist einer meiner Lieblingssongs von der Aretha Franklin, den der George Benson hier auch wiedergibt. Ist eine ganz eine gute Sache. Aber es war halt insgesamt, die Alben insgesamt haben halt Schwächen gezeigt. Ja. Wir haben auch im Vorfeld geredet über The Other Side of Abbey Road. Das ist ein Album mit Beatles-Covers. Und übrigens auch ein tolles Plattencover, muss man auch dazu sagen. Aber auch da ist man so gegangen, wo ich mir dann gedacht habe, ja, es ist interessante Arrangements. Braucht man es? Das war dann immer die Frage, die ich mir gestellt habe.
Ich verstehe dich gut. Wenn man sich wenn man nicht wirklich ein expliziter George Benson-Fan ist, dann tut man sich mit der Platte jedenfalls schwer. Was ich an der Platte trotzdem insgesamt sehr einnehmend finde, ist der Umstand, dass sie so richtig ein klassisches, ein typisches CTI-Werk ist. Ich glaube, wir sollten mal irgendwann, wenn wir vielleicht auch Labels näher betrachten, uns auf jeden Fall gleich mal mit CTI beschäftigen. Vorweggenommen sozusagen von dieser Sendung möchte ich dazu nur sagen, zu der Other Side of Abbey Road, das ist so eine typische CTI-Leistung, weil es ist ein interessantes Thema. Es ist zu der Zeit, wo die Beatles am Höhepunkt waren eigentlich und zum Beispiel schon wieder am Ausklingen. Ne? Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band und all diese Geschichten sind in der Zeit, glaube ich, gerade rausgekommen und haben in Wirklichkeit die Welt total zu Recht begeistert. Und dann bringt der George Benson ein wirkliches Konzeptalbum, Programmalbum raus mit Beatles-Nummern. Und interpretiert die auf eine jazzige und soulige Art und Weise, wie es vorher und nachher nie wieder passiert ist. Und das Ganze ist in wirklich spannende Arrangements eingebettet, für die eben CTI steht, wo man wirklich uns mal ausführlich damit auseinandersetzen sollten. Und trotzdem hast du vollkommen recht, leidet es in Summe ein bisschen darunter, dass das Ganze schon zu gut 50% ein bisschen so in Schmus absauft, in einer Lieblichkeit und in einer Schmalzigkeit, die man dann schon fast immer aushalten kann. Was aber ewig schade ist, weil die Arrangements sind göttlich. Seine Soli sind teilweise auf der Platte schon sehr, sehr bemerkenswert. Das ist genau die Zeit, wo man dann sagt, heute das nah, der kann ja genial Gitarre spielen. Und so nebenbei haut er sich dann sozusagen in Jazz-Sololäufe hinein. Und auch teilweise zu einer Zeit, wo man sich, wo das noch nicht wirklich, das war immerhin Anfang der 70er Jahre, Ende der 60er Jahre, wo der Funk noch nicht diese Verbreitung hatte. Die Nummern sind teilweise, I Want You beispielsweise, auf eine Art und Weise funkig, wo Sachen vorweggenommen wurden, die erst, ich sage mal, frühestens 5 Jahre später wirklich so richtig Breitenwirkung erzielt haben.
Ja, ich glaube, das nächste Album ist dann schon sein Höhepunkt oder gibt es da noch was dazwischen?
Nein, das ist ein wichtiger Höhepunkt. Vielleicht, also sagen wir so, ja, das ist jedenfalls ein Höhepunkt.
Ja, und es ist auch ein Album, wo wir uns, glaube ich, total einig sind und auch die Jazzwelt sich einig ist, dass das eins der Must-Haves ist im Jazz, nämlich White Rabbit aus dem Jahr 1971, das ja auch großteils aus Coverversionen besteht, nämlich White Rabbit ist ein Jefferson Airplane Song, es ist Summertime drauf von Porgy und Bess, also George Gershwin, ich weiß nicht, was noch drauf ist, aber in einem Arrangement oder in Arrangements, die fabelhaft sind. Übrigens hat auch White Rabbit ein tolles Cover.
Das stimmt, ja. Ja. Es ist eine ikonische Platte in jeder Beziehung. Auch das Cover ist ikonisch. Ich weiß noch ganz genau, ich habe es damals erworben. Da war ich gerade mit meinen Eltern und meiner Schwester in England und ich habe es damals gekauft irgendwo in einem englischen Musikladen. Zu der Zeit, wo auch damals von Pink Floyd die Wish You Were Here rausgekommen ist und die Dark Side of the Moon. Ich glaube, die Wish You Were Here ist gerade damals wirklich ganz neu gewesen. Die wäre auch mitgenommen. Ich bin also mit zwei ikonischen Platten nach Hause gekommen und das war eigentlich mein Einstieg in den Jazz am Ende des Tages, wenn ich das kritisch betrachte. Die White Rabbit hat mich sofort gefangen genommen. Ich habe mir damals gedacht, was ist das für eine interessante Musik? Ich habe sie nicht wirklich verstanden, so wie ich sie heute verstehe, aber sie hat mich aber sowas von eingenommen. Und es ist so eine wunderschöne Musik gewesen. Sei vielleicht auch noch ergänzt dazu, dass jetzt nicht nur geschwelgt wird, sondern auch von meiner Seite quasi Input kommt. Das Ganze ist ein bisschen so in eine, sagen wir mal, im weitesten Sinne flamenco-artiges Setting eingetaucht, das noch einmal diesen jazzigen Charakter eine eigene Note gibt. Eine rundum gelungene Platte und mit wirklich starken Musikern, muss man dazu sagen.
Genau, ich muss mich jetzt nur korrigieren, es war nicht Summertime, das da drauf ist. Ich habe das falsch in Erinnerung, sondern California Dreaming, also auch ein damals extrem populärer Popsong,
ja,
den er da verjazzt. Da gibt es noch Little Train und Elmar. Übrigens vielleicht noch zu deinem London-Aufenthalt, du hast die Pink Floyd-Platte erwähnt, du hast auch einen Fehler gemacht mit der Pink Floyd-Platte, nehme ich an.
Ein Fehler?
Ja.
Inwiefern?
Du hast sie aufgemacht.
Ha! Ja, ich habe sie aufgemacht. Du sagst es. Wobei, ich habe sie jetzt vor 5 Jahren nochmal gekauft. Da wurde sie wieder aufgelegt und ich habe sie nicht mehr aufgemacht. Sie ist unaufgemacht, liegt jetzt in einem Regal drin. Du hast vollkommen recht. Ja, ich habe sie damals aufgemacht und habe die Folie weggeschmissen. Super, ja, genial, ja.
Haben wir alle gemacht, ja.
Ja, war schon eine besondere Geschichte. Vielleicht ergänzend, dass das jetzt nicht unter den Tisch fällt. Auf dieser Platte wird er begleitet am Schlagzeug von Billy Cobham, Keyboards Herbie Hancock, Erto Morera an den Percussions, Ron Carter am Bass und der junge Earl Lewis, der Rhythmusgitarrist. Also,
besser geht's ja gar nicht.
Besser geht's eigentlich schon fast nimmer, ja. Ja. Also das wäre vielleicht auch, um das jetzt gleich sozusagen zu sagen, wenn man sich eine Platte, ja, von George, genau, Benson kauft, dann werden wir uns wahrscheinlich einig sein, dass es diese ist. Möchte aber nicht unter den Tisch fallen lassen, dass das wahrscheinlich seine schärfste Zeit war, weil die beiden Platten, die rundherum entstanden sind, knapp danach, Allmusic behauptet sogar davor, nämlich Beyond the Blue Horizon.
Die ist 72, das ist danach gewesen.
Gut, also wie gesagt, in Allmusic steht sie unter 71 und dann 73 Body Talk, das wären die drei Platten, wo ich sage, das ist wirklich für mich unwidersprochen sein Höhepunkt, wo er eigentlich auf allen drei, glaube ich, überhaupt nicht singt. Gott sei Dank singt er nicht, das ist damit nicht gemeint, sondern er singt wirklich sehr schön, aber auf den Platten singt er, glaube ich, noch nicht oder wenn, dann höchstens ganz wenig. Und hat aber diese wunderbare Mischung aus Fusion, Funk, fast Disco-artigen Ansätzen, manchmal sogar schon, und trotzdem sehr, sehr ernsthafter, durcharrangierter Musik, wo auch die anderen großartigen Musiker zu ihren Soli kommen und das sehr, sehr intelligent und unterhaltsam über die Bühne bringen und wo er wirklich großartige Soli abliefert. Also für jeden Gitarristen sind das einfach Genüsse. Wiewohl jemand, der nicht so sehr auf die Gitarre steht, in allen drei Platten vielleicht manchmal dann trotzdem das Gefühl kriegt, jetzt ist es schon genug des Gitarrengenudels. Da scheiden sich halt.
Ja, nein, also abgesehen davon, dass ich glaube, dass 1972 den Begriff Disco noch gar nicht gegeben hat. Aber bei Beyond the Blue Horizon zumindest, ja, Body Talk weniger, aber Beyond the Blue Horizon ist ein Album, das würde ich auch noch kaufen. Ja, als Nicht-George Benson-Fan habe ich das wirklich auch gut gefunden. Während es White Rabbit eigentlich auf jeder Plattenbörse irgendwo mal gibt, gibt es die anderen Sachen. Also weiß ich nicht, ich bin nie danach geschaut, aber Beyond Blue Horizon ist auf dem regulären Markt nicht zu kriegen.
Ja, das ist ja vollkommen richtig. Es gibt ganz, ganz wenige Sachen vom George Benson überhaupt auf Vinyl. Und das ist aber schon ein bisschen schade, weil erstens einmal einfach diese CTI meistens Clubcover schon einmal ein Genuss an sich sind. Und da wird schon deutlich mehr an, sagen wir, Nischenmusik in den letzten Jahren aufgelegt. Und dass sich da nichts tut, das wundert mich fast ein bisschen. Ich glaube, das würde nicht nur bei den klassischen George Benson-Fans Widerhall finden. Aber ja,
wir werden schon. Zumal George Benson laut Spotify immer noch 5,5 Millionen monatliche Hörer hat.
Na, siehst du's.
Also gut, ja.
Es wäre Streamen Bedarf halt da.
Ja. Aber offensichtlich, genau, ist Bedarf da. Ja, es gibt, ja,
sorry. Es sei vielleicht nur noch dazu gesagt, dass sich auch das deswegen besonders lohnen würde, weil das eben CTI-Produktionen sind, wo sehr oft der Rudi van Gelder hinter den Tonknöpfen stand und das eben Arrangements waren. Der Herr Augerman ist da oft quasi, glaube ich, auch mitverantwortlich gewesen.
Klaus Augerman.
Ja, und der kann sein Ding wirklich gut. Das ist, es changiert zwar immer wieder so knapp am Kitsch dahin, aber es ist einfach trotzdem so genial arrangiert, dass ich zumindest dann immer sage, na, das geht echt durch und das hört sich einfach wirklich gut an. Und wenn man das auf einer guten Anlage hört, als Vinyl, dann ist das schon sehr, sehr raumfüllend.
Ja, diese Phase Body Talk hast du als letztes erwähnt, 73 dann Bad Benson und Good King Bad, das ist alles aus diesen Mitte der 70er Jahre. Das waren für mich alles Platten, die ich durchaus als okay empfunden habe. Also jetzt nichts, wo ich gesagt habe, das muss ich unbedingt kaufen, aber absolut okay. Und Darf ich gleich zum nächsten kommen oder willst du zu den Alben noch was sagen?
Lass mich vielleicht nur zu Good King Bad noch was dazu sagen. Also wer irgendwo anlässlich unseres Jazzgespräches jetzt auf den George Benson stoßt und sagt, der gefällt mir sehr gut, dem würde ich jetzt, oder sagen wir, der sagt, da möchte ich näher reinhören, dem würde ich die Good King Bad schon einmal ans Herz legen, durchzuhören. Sie ist nämlich fast mein heimlicher Favorite. Ich kann gar nicht genau sagen, warum, aber das sind alles Nummern, die, ja, also ich kenne sie nur vom George Benson, ist auch nichts dabei, was wirklich ein super Hit wurde, aber es ist eine Nummer nach der anderen, von Theme from Good King Bad, One Rock Don't Make No Boulder, Cast Your Fate to the Wind, ich glaube, das ist ein bisschen bekannter. Es ist jede Nummer eigentlich auch vom Thema her schon so schön und so eingängig, dass ich jedes Mal, wenn ich sie dann aufs Neue höre, ich habe sie mir jetzt vor ein paar Tagen wieder angehört, mir denke, boah, das ist einfach eine riesig leibende, schöne Musik und ich bin als junger Bursche darauf abgefahren. Also, kleiner Tipp für den, der George Benson dann doch schöner findet, die Platte darf nicht übersehen und überhört werden.
Mhm. Und ich habe mich jetzt bei der Vorbereitung auf das Gespräch dabei ertappt, wie ich auf den George Benson reingekippt bin, bei einer Autofahrt im schönen Spätsommer und da ist gelaufen Breezin. Breezin ist das nächste Album aus dem Jahr 76. Mhm. Ich finde, es ist ein toller Song. Ja. Insgesamt ist dieses Album auch für mich wieder durchwachsen von der Qualität, aber Breezin ist für mich absolut hervorzuheben.
Ja, genau wie du sagst, es ist Breezin ist vielleicht sogar die die Platte, die am ehesten ein Kompromiss für alle ist, die sich mit dem George Benson ansonsten nicht so einverstanden erklären könnten, weil sie ist jazzig genug, dass sie mal als Jazzplatte durchgeht. Sie ist insgesamt gesehen melodiös und musikalisch genug, dass man sie echt ernst nehmen muss von den Themen her. Er singt auf der Platte, glaube ich, auch, und gerade der Titelsong, wie du richtig sagst, ist so wunderschön und eingängig ins Ohr gehend, dass man einfach nur sagen muss, das ist hörenswerte Musik.
Genau. Ja, ähnlich ist mir gegangen mit der Platte In Flight. Ja, da kommt noch was dazwischen, aber das wirst dann du vielleicht erwähnen. Doch da habe ich einen tollen Song gefunden, nämlich The World is a Ghetto. Mhm. Auch in die Playlist gekommen. Aber insgesamt geht es mir mit dem Album halt wieder genauso. Es ist also so einzelne, wirklich tolle Stücke drauf, aber das gesamte Album ist halt, ja, Durchschnitt. Und so geht es mir leider mit vielen George Benson-Alben, wo immer wieder so Highlights kommen und ich mir denke, boah, toller Song, und dann gleitet es wieder ab in ein bisschen was Seichteres.
Ich bin ganz bei dir. Ich bin vollkommen bei dir. Und ich würde auch zu der, du hast wahrscheinlich die im Konzert in der Carnegie Hall gemeint. Ich werde zu dir auch nicht sagen. Ich habe sie nie besessen. Ich will sie auch gar nicht besitzen.
Nein, ich meinte die Kooperation mit dem Joe Farrell, die mir gar nicht gefallen hat.
Benson and Farrell ist auch deswegen schon nett, weil es vom Cover her so nett angelegt ist an die Benson and Hedges Zigaretten, die unsere Hörerinnen eh schon immer kennen. Wer raucht denn halt noch Zigaretten? Da ist der Titelsong sehr, sehr schön. Alles andere unterliegt sogar nach meinem Urteil dem, was du gesagt hast. Das ist irgendwie so ein bisschen plätschernde Musik, die man auslassen kann. Und ich persönlich, um das jetzt gleich einmal sozusagen, um das abzukürzen, mir geht's auch mit seiner wichtigsten und vielleicht sogar seiner bekanntesten Platte aus Ende der 70er Jahre, seinem wichtigsten Live-Werk, der Weekend in L.A. so. Da ist auch eine Nummer drauf, die einfach unverzichtbar ist, nämlich sozusagen für den gesamten Musikkosmos.
Jetzt bin ich gespannt, welche du meinst.
Naja, On Broadway. On Broadway ist natürlich schon irgendwo...
Du wirst bewusst nicht gewählt für die Playlist.
Na, dann hört's hinein, Leute.
Weil das eh jeder kennt. Ich hab ausgesucht, It's All in the Game.
Mhm. Na, die ganze Platte ist eigentlich durchaus schön und gut, aber... Da hat sogar für mich als einen Jazz- und als einen George Benson-Fan ist sie für mich immer bis heute genau da dieses Problem, dass du dem George Benson eben leider doch zu Recht unterstößt. Es ist halt, es plätschert ein bisschen so dahin, und nachdem das ein Doppel-LP ist, war man das meistens dann doch ein bisschen zu.
Aber jetzt sind wir im Grunde eh schon in der Phase, im Turning Point, ja. Alles, was bisher wir aufgezählt haben, das kann man noch unter Jazz subsumieren, und es war funky und es kommen Soul-Einflüsse, aber und vielleicht auch jetzt geht es in die Richtung Disco, jetzt geht in die Richtung seichter R&B und es geht in die Richtung Pop. Nicht umsonst sind die Alben, die da jetzt kommen, ja alle in den Charts gewesen mit hohen Bewertungen, aber es ist halt nicht mehr das, was man was wirklich gut ist, ja. Es ist jetzt, es wird jetzt sehr kommerziell und Mainstream-artig. Mittlerweile ist auch das Label nicht mehr CTI, sondern, er ist woanders hingegangen zu Warner Brothers.
Warner Brothers, ja.
Mhm. Und hat natürlich da den ganz andere Vertriebsstruktur und hat den Weltmarkt erobert mit diesen Alben.
Ja. Also, bin hundertprozentig bei dir, möchte nur trotzdem ergänzen, dass ich glaube 1980 oder knapp danach, einer seiner allerspannendsten Platten erschienen ist. Und da greife ich jetzt zurück zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, dass seine spannendsten Jazzläufe auf der Gitarre und jetzt wirklich fast immer konsequent begleitet von einem dazu singen, also Sketten, wie es der Fachbegriff aussagt, auf dieser Platte zu finden ist, nämlich Give Me the Night. Die funktioniert für mich sowohl als eine geniale, wirklich klassische Disco-Platte, als eine Autohörplatte im Hintergrund, weil sie funkig genug ist auch. Und wie gesagt, wenn man sich dann wirklich auf das einlasst, und diese we all love one another und es ist alles wunderbar und die Sonne scheint und das Meer ist warm und die Wellen rauschen. Wenn man das irgendwie sozusagen quasi runterdrücken kann und sich dann wirklich auf die Musik selber einlässt, dann wird man bei der Hälfte der Nummern vollkommen von den Socken sein, wie sich der dann so nebenbei, wenn er fertig gesungen hat, sozusagen schnell einmal für 30 bis 60 Sekunden seine Jazz-Soli gibt, die einen wegreißen und der kommt das wirklich zum Tragen, wo sich, glaube ich, alle, die sich mit George Benson beschäftigt haben, einig sind. Die Logik, die melodiöse Logik seiner Soli, seiner Jazzläufe, das kennt man von keinem anderen Gitarristen in dieser Form.
Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Ja, aber ich weiß, was du meinst. Ja, ich meine, Give Me the Night ist so wirklich so ein typisches Album, auf das man sich einlassen kann, ja, nicht muss, aber kann. Und wenn man dann den Titelsong, nämlich Give Me the Night, hört, dann denkt man, es ist eine tolle Disco-Nummer. Aber man ist jetzt schon lange nicht beim Jazz-Bereich.
Ja, 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 absolut. Klar. Absolut. Ja? Wie gesagt, es ist dann nur, die Perlen seiner Soli sind dann noch jazzig und alles andere, gebe ich dir vollkommen recht, ist nicht mehr jazzig. So wie.
Wenn man anders jetzt bedenkt, wie viel Musiker, auch die wir schon besprochen haben in unseren Sendungen, in der zweiten Hälfte der 70er Jahre so komplett von ihrem Weg abgewichen sind und wirklich viel Schmus produziert haben, ja, kann man das dem George Benson im Grunde auch nicht übel nehmen.
Absolut. Und er hat einfach damit viel Geld verdient. Und das, es sei ihm wirklich absolut gegönnt. Ich muss dich vielleicht ein bisschen überraschen, bis auf eine einzige Platte, die ich jetzt noch erwähnen wollte, wäre es das mich für mich mit dem Georgie Boy auch schon wieder gewesen. Weil da ist jetzt massenhaft noch was entstanden. Wir sind ja immerhin erst im Jahr 1980 gelandet und er ist bis vor kurzem auf jeden Fall noch aktiv gewesen. Die letzten Sorgen sind knapp vor dem letzten Jahrzehntwechsel, glaube ich, rausgekommen. Aber bis auf eine Platte, wie gesagt, obwohl da sicher noch Gutes gewesen ist, zumindest behauptet das Allmusic mit vielfachen Sternen für einzelne Platten. Ich brauche das dann alles nicht mehr. Da wiederholt sich's für mich irgendwo und es kam nichts Neues dazu. Bis, wie gesagt, auf eine Platte. Aber da möchte ich dir jetzt nicht vorweggreifen, Steffen. Vielleicht hast du noch Perlen gefunden, die du uns nahe.
Ich habe eine Platte noch in meiner Liste stehen. Das ist mit dem Earl Klug. Ein Album, das heißt Collaboration with Earl Klug aus dem Jahr 87. Mhm. Und das ist für mich ein nettes Album gewesen.
Stimmt, ist auch noch nett, aber ich habe es auch zu Hause als Vinyl, aber diese Platte würde ich sogar trotzdem nicht empfehlen wollen. Was ich dann noch empfehlen würde, das wäre die um die Jahrtausendwende, die Absolute Benson. Die habe ich erst jetzt kennengelernt anlässlich unseres Beschäftigens fürs Jazzgespräch und ich war ziemlich von den Socken, wie logisch konsistent und dicht dort die Musik ist und gäbe es diese Platte auf Vinyl, würde ich sie mir sofort kaufen, aber als CD tue ich mir das nicht an, weil da habe ich andere CD-Platten, CDs zu Hause, wo ich mich schon ärgere, dass das nur auf CD und nicht auf Vinyl gibt. Also nichtsdestotrotz, wenn man da keine Vorurteile hat, so wie unser einer, und sagt, ist mir wurscht, dann sollte man sich die Absolute Benson geben. Vielleicht ist das sogar die konsistenteste Platte, die er über seine Schaffensperiode gemacht hat.
Okay. Ja, es gibt viele Alben, da, wenn ich da jetzt so schaue in die Liste, die danach dann noch kamen. Übrigens ein tolles Cover hat Irreplaceable aus dem Jahr 2003, aber reingehört habe ich nicht. Es gibt ein Album gemeinsam mit dem El Shorow, Giving It Up. Es gibt ein Album, das nennt sich Unplugged in Africa. Whatever it is. Ja. Also es gibt...
Schau, bin ich gar nicht drüber gestolpert.
Walking to New Orleans, das dürfte aber eher was Altes sein. Ja, es gibt ein paar viele Live-Alben, die da jetzt rausgekommen sind. Ja, aber ich glaube, die wichtigsten Dinge haben wir erwähnt und ich glaube, dabei belassen wir es auch. Wer auch immer dann aufgrund oder dank der Sendung in den George Benson reingibt, der kann sich ja dann noch weiter bilden.
Und ich, lieber lieber Stefan, möchte dir wirklich gratulieren, dass du dich so tapfer eingelassen hast auf einen Kosmos, der dir eigentlich so gar nicht nahe liegt. Gratuliere dir, und du bist ja auch belohnt worden mit dem ein oder anderen Meisterwerk, wie zum Beispiel White Rabbit.
Ja, das habe ich aber vorher schon gehabt.
Stimmt, ja.
Also, gut, dann wäre es das für heute, denke ich. Vielleicht noch zu unseren Standardinformationen. Ihr könnt uns hören über letscast.fm, dort auch E-Mails schreiben an uns. Ihr könnt uns hören unter meinmusikpodcast.de. Beides ist gratis zum Streamen.
Das, was gerade noch rausbringt.
Spotify gibt es uns auch. Auch da auf Spotify auch die Playlist zu unserer Sendung. Und auf Apple Podcasts gibt es uns auch noch. Jo, und übrigens auch gratis. Wir wissen auch schon, was wir das nächste Mal angehen. Sollen wir es erwähnen oder sollen wir es?
Bitte gerne, Stefan, erwähne es, weil ich habe schon überhaupt keine Ahnung mehr.
Okay, also nächstes Mal geht es um einen Pianisten aus der Jetztzeit, nämlich den Robert Glasper.
Ah ja, genau. Jo. Ja, ja, das wird spannend. Ja, da wird mir nicht viel einfallen dazu. Umso mehr wirst du uns beglücken, weil ich habe ja heute alle zugeschmust mit meiner Liebe für den Georgie Boy.
Gut, alles klar. Dann
alles klar.
Hören wir uns hoffentlich beim nächsten Mal und keep swinging.
Baba da draußen. Pfiat die Stefan.
Tschüss.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Henk, was hältst du davon, wenn wir mal ein bisschen Werbung machen für unseren fantastischen Podcast Was mit Rock und Vinyl?
Ja, aber was willst du denn da sagen?
Na, dass wir ein überragend guter Musikpodcast sind. Wir reden wöchentlich über die wunderbare Welt der Rockmusik, querbeet durch die Jahrzehnte und Musikgenres. Also was meinst du, machen wir einen Spot?
Ja, aber wozu? Wir sind doch so gut. Wir brauchen doch keine Werbung. Was mit Rock und Vinyl?
Überall da, wo gute Podcasts zu Hause sind.